Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Briefen an die Philippa und Kolosser und entdecken Christus als den, der Himmel und Erde vereint. Anhand von Paulus' Wirken sehen wir, wie Glaube, Hoffnung und Auftrag die Gemeinde damals wie heute prägen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde von Bogenhofen, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem Sabbatschulgespräch. Wir werden uns heute Philipper Kapitel 2, die ersten 11 Verse anschauen. Und ich habe in der Runde schon vorher ein bisschen nachgefragt und wir sind uns einig, das gehört zu den faszinierendsten Abschnitten im Neuen Testament. Und so freut es mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Rechts von mir sitzt Josef, Thomas, Christopher und ich möchte euch einladen, mit einem Gebet mit mir zu beginnen. Lieber Herr Jesus, wir wollen heute ganz besonders auch über dich nachdenken. Und ich bitte dich, schenk uns deinen Geist, damit wir diese unglaublichen Höhen und Tiefen in diesem Text auch wirklich erfassen können. Herr Jesus, wir bewundern auch die Demut, von der Paulus hier in diesem Abschnitt auch sprechen wird. Und all das soll uns heute beschäftigen und ich bitte dich, sei du mit uns, wenn wir darüber gemeinsam nachdenken. Amen.
Amen.
Der Schreiber der Lektion hat uns das Kapitel hier mit einem Wort Demut überschrieben. Das ist das Stichwort. Und es kommt natürlich auch dann im Text selber vor. Was ist Demut? Wenn so ein Begriff auftaucht, dann müssen wir ihn irgendwie definieren. Das ist ja kein Wort aus der Umgangssprache. Das verwenden wir so normalerweise gar nicht. Was bedeutet Demut?
Umgangssprachlich häufiger verwendet wird Hochmut. Das Gegenteil.
Oder praktiziert, ne?
Ja, praktiziert. Ich denke, wenn wir an Hochmut denken, dann wird uns relativ klar, was mit Demut gemeint ist, nämlich das glatte Gegenteil.
Ja. Wir sehen ja hier schon im Bibeltext, wo das Wort dann vorkommt, dass da im Prinzip schon fast wie eine Definition gegeben wird, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also da steckt diese Idee drin, dass ich eigentlich mehr an den anderen denke als an mich. Mhm. Also was ja die Liebe letztlich in 1. Korinther 13 ausmacht. Ne?
Das ist ganz sicher eine wichtige Facette vom Begriff.
Manch einer würde vielleicht, wenn er das Wort hört, denken, das hat was mit Mut zu tun, aber es geht ja um eine Haltung, um das Gemüt. Okay. Und trotzdem braucht es tatsächlich auch Mut, demütig zu sein.
Weil es gar nicht so einfach ist, manchmal demütig zu sein. Wenn ihr das jetzt mit einem einzigen Stichwort definieren wolltet, was würdet ihr nehmen? Demut ist gleich?
Ich weiß nicht, ob das ein Stichwort ist, aber die Bereitschaft, auf sein eigenes Recht zu verzichten.
Das ist schon ein Satz.
Ein Wort.
Ein Wort, das ist schwierig, ich weiß. Das fordert uns echt heraus.
Es gibt ein Wort, was das ähnlich beschreibt, das wäre die Sanftmut, wenn wir da an Mose denken. Ja, im Alten Testament wird er als der sanftmütigste Mensch auf Erden bezeichnet. Und Christus lädt ja selber auch ein, das ist in Matthäus Kapitel 11, wo er sagt, kommt her zu mir und lernt von mir, denn ich bin demütig, ja, von Herzen auch, sanftmütig. Das ist vielleicht so ein Wort.
Also Sanftmut und Demut sind sehr überlappend, da würde ich auch so sehen.
Von sich selbst wegschauen?
Ein Wort.
Minus.
Aber das trifft es natürlich auch sehr gut. Ja. Also mir ist noch ein Wort nach längerem Überlegen eingefallen. Bescheidenheit. Auch das gehört da, glaube ich, irgendwo dazu. Gut, steigen wir in den Bibeltext ein. Wir werden immer so einen kleinen Abschnitt lesen und uns dann auch ein paar Gedanken darüber machen. Philipper Kapitel 2. Und wir lesen da einmal die ersten 3 Verse. Und ich werde 2 Fragen danach stellen. Also beim Lesen denken wir schon über diese 2 Fragen nach. Welche Gefahr sieht Paulus da in dieser Gemeinde? Und welche Lösung hat er, um dieser Gefahr zu begegnen? Also das wird so mein Gedankengang dann sein. Wer möchte lesen? Philipper 2, 1 bis 3. Thomas, danke.
Also gibt es nun bei euch Ermahnung, man könnte auch sagen Ermutigung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.
Okay, da haben wir schon auch dieses Stichwort Demut, das hier natürlich schon einmal das erste Mal auftaucht. Okay, welche Gefahr sieht Paulus da in der Gemeinde? Ich glaube, die Philippa waren eine seiner Lieblingsgemeinden, aber so in jeder Gemeinde kann auch irgendwo ein Problem einmal auftauchen. Was seht ihr hier? Was könnte hier eine Gefahr sein oder vielleicht schon ein Problem, das schon existiert, das Paulus hier anvisiert?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sozusagen tatsächlich ein Problem korrigieren will oder ob er nicht eher sagt, hey, ihr habt schon diese ganzen geistlichen Vorzüge, Vers 1, aber ich hätte noch mehr auf der Wunschliste sozusagen, ja. Weil wir haben in Kapitel 1 gesehen, dass er sagt, ich bete, dass eure Liebe immer noch mehr und mehr überströme. Also das ist ja durchaus, wenn wir sagen, dass der Glaube ist ein Wachstumsprozess, ja, dann müssen wir damit rechnen, dass es auch noch Dinge zu lernen gibt. So würde ich das, glaube ich, eher sehen, weil der Paulus kann auch deutlich sagen, wenn er denkt, es geht in die völlig falsche Richtung, oder? Jetzt,
da kann er sehr direkt sein, ja.
Galaterbrief oder so. Also ich habe den Eindruck gesagt, schaut mal, ihr habt jetzt schon Liebe, Gemeinschaft des Geistes, aber jetzt gibt's quasi noch einen höheren Schritt. Lasst uns mal versuchen, wirklich alle ganz einig zu sein, echte Einheit zu erstreben. Und so, so würde ich das verstehen, so der nächste Schritt.
Also Uneinigkeit, das Problem, das da sein könnte. Und er fordert auf, seid doch einmütig. Ja. Streitet's nicht.
Genau, ja. Oder auch in Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht. Selbstsucht ist ein großes Problem, denke ich. Da muss jeder aufpassen, dass man nicht in diese Falle tappt. Als Menschen tendieren wir dazu, dass wir uns um uns selber drehen. Wir sind das Zentrum des Universums und das ist immer gefährlich. Und das ist natürlich das glatte Gegenteil eben von dieser Einheit und so weiter.
Er hat ja auch in Kapitel 1 schon die Gemeinde ermutigt, dem Evangelium gemäß würdig zu leben. Das haben wir dort in Kapitel 1, Vers 27, dem Evangelium von Christus. Und so setzt er das jetzt hier auch fort. Ja, er hat ja selber nicht Kapitel und Verseinteilung gemacht, das kam ja später. Ja, er hat seinen Brief geschrieben. Das ist dieser Gedanke, der hier kommt. Und deswegen auch die Ermutigung, wirklich in Christus eines Sinnes zu sein. Da fallen einem sofort Paralleltexte ein, oder? Das war auch das Gebet, was Jesus hatte für seine Jünger, weil er gemerkt hat, seine Jünger selber waren so zerstritten und die wollten neben ihm sitzen und am besten neben ihm herrschen und regieren. Und der musste erstmal da hinbringen und sagen, na, werdet wie die Kinder. Und der Christ und euch sei euer Diener.
Ja. Und dass trotz all den positiven Dingen tatsächlich solche Sachen ja vorgekommen sind, das sieht man dann im Philipper Kapitel 4, ne, Vers 2, wo er sagt, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu seinem Herrn. Da gibt es schon Leute, die das also konkret benötigen. Ja.
Die brauchen das vielleicht besonders, die zwei, die dort genannt werden. Schaut noch einmal mit mir da in den Bibeltext. Wie beginnt es bei euch in der Schlachterbibel da, der Vers 1?
Gibt es nun bei euch Ermahnung?
Ermahnung, okay, das ist das Stichwort. Ja. Bei mir in der Elberfelder steht Ermunterung. Mir würde eigentlich noch besser das Wort Ermutigung gefallen. Ich glaube, Paulus will uns ermutigen, so zu sein, wie wir sein sollen im Idealfall. Also Ermutigung, das würde für mich vom griechischen Wort her auch durchaus perfekt passen.
Ich wollte gerade sagen, man muss natürlich vorsichtig sein, dass wir nicht sagen, das würde mir besser gefallen, sondern du als Neutestamentler sagst, das würde dir besser gefallen, weil du denkst, das passt besser zum griechischen Urtext. Also nicht, weil ich sage, na, das würde sich aber schön anhören, sondern weil der Urtext das eigentlich eher in die Richtung vorgibt.
Also da sind ja Wörter auch im Griechischen miteinander verwandt. Da steht Parakaleo, der Paraklet, das ist der Heilige Geist, das ist der Tröster, der mich ermutigt, ja.
Auch mal ermahnt.
Auch vielleicht ermahnt, aber der mir zur Seite steht. Ja.
Den man herbeiruft,
und das ist durchaus ermutigend, so eine Person an seiner Seite stehen.
Aber es ist natürlich wichtig, ich denke, da sind wir uns auch einig, dass entscheidend ist, was sagt Gottes Wort.
Ja,
nicht, was würden wir gerne hören. Aber die vielen Aspekte, die in einem Wort drinstecken und bei der Übersetzung vielleicht bloß ein Aspekt eben dann herausgegriffen wird,
Die armen Übersetzer müssen sich halt immer natürlich für ein deutsches Wort entscheiden und können die ganze Bandbreite oft nicht wirklich abdecken.
Genau. Ja. Das Ziel wäre ja das Gleiche, ob man jetzt sagt, ermahnen oder ermutigen. Man würde es nur anders formulieren. Und hier gibt Paulus quasi der Gemeinde ein hohes Ziel. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja, wenn jetzt jemand auf dem 500-Meter-Hügel hochgehen will, ja, dann wird es schaffen. Aber wenn er sich vornimmt, mal auf dem 8000er zu steigen, dann muss er trainieren, ja. Und ich denke, gerade je höher das Ziel ist, je mehr kann man das auch erreichen. Es ist möglich. Und das Ziel, was uns Paulus hier gibt, da gibt es uns ja auch nicht nur den Philippern. Es ist machbar. Nicht aus eigener Kraft natürlich, ja. Aber in Christus geht das.
Die Frage, die ich mir so stelle, ohne dass wir die jetzt beantworten müssen, nicht? Wie viel ermutigen wir uns gegenseitig, ja? Paulus ermutigt uns, aber wir dürften uns ja auch untereinander ein bisschen mehr ermutigen im positiven Sinn. Das ist nur so ein Nebengedanke. Wenn ich dann so schaue zum Vers 2, zum Vers 3, da kommen Wörter wie Liebe vor und Mitleid, Erbarmen. Das gehört alles offensichtlich zu diesem großen Begriff der Demut dazu. Ja? Das sind Teilaspekte, würde ich sagen. Schauen wir jetzt noch einmal zum Vers 3. Bei mir, oder es ist zum Schluss schon der Vers 2. Seid einmütig eines Sinnes. Ja, eines Sinnes. Seid eines Sinnes. Was heißt denn das?
Also ich würde sogar sagen, dass eigentlich die Demut hier in Vers 3 mehr das Mittel zum Zweck ist, also wenn man das so sagen kann, weil das eigentliche Ziel, die Einheit der Gemeinde, ist alle in das gleiche, die gleiche Richtung gehen. Und ich glaube, wir alle haben genügend Erfahrung mit Menschen gemacht, dass wenn du eine Gruppe von Menschen zusammen hast, dass selbst wenn sie alle gut motiviert sind, es gar nicht so einfach ist, dass alle in dieselbe Richtung laufen. Und das geht eigentlich nur, wenn jeder bereit ist, demütig zu sein. Wenn man bereit ist, auch seine eigenen Meinungen mal beiseite zu lassen und in die gleiche Richtung auch wirklich zu gehen.
Also seid eines Sinnes, steht es bei euch in der Schlachter genauso, der Schlussteil von Vers 2?
Indem ihr eines Sinnes seid.
Interessanterweise, ich habe da tatsächlich nachgeschaut, was so die einzelnen griechischen Wörter sagen und bedeuten. Da steht eigentlich ein Wort, das ich anders übersetzen würde. Ja, da steht phroneo. Ja, das heißt schon auch gesinnt sein, aber das heißt auch einfach denken, meinen. Ja, phroneo. Und das hat eine positive Bedeutung. Bei den 10 Jungfrauen im Gleichnis, das sind 5 töricht und die anderen 5 sind phronimoi. Das sind besonnen, die klugen, die denkenden Jungfrauen, wenn man so will. Ja? Also irgendwie sagt uns Paulus, dass all das, was er hier an guten Dingen auch aufzählt, etwas mit unserem Denken zu tun hat. Und ich betone das deswegen, weil dieses Wort und verwandte Wörter im Philipperbrief, ich habe das nachgelesen, 10-mal vorkommt. Das ist also durchaus ein Stichwort, nicht nur für unseren Abschnitt, sondern insgesamt dann für den Philipperbrief. Mein Vorschlag ist, lesen wir den Vers 3 noch einmal und nehmen wir jetzt auch noch den Vers 4 dazu. Vers 3 und 4. Wer möchte lesen? Christopher, danke.
Tut nichts aus Selbstsucht oder in nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen.
Also die Demut haben wir da im Vers 3. Könnt ihr euch erinnern? Was heißt dieses Denken? Phroneo. Was heißt Demut? Das ist ein Zungenbrecher fast. Das ist eins der längsten Wörter, habe ich das Gefühl, im Neuen Testament auf Griechisch. Tapainophrosyne. Da steckt im hinteren Wortteil dieses gleiche, vom Wortstamm her, das gleiche Wort drinnen. Was heißt Tapainos? Das heißt niedrig, bescheiden, gering, unbedeutend.
Von sich selbst.
Das heißt, ich soll von mir bescheiden denken. Ich bin nicht der Größte, Beste und Schönste, sondern ich bin klein, demütig und nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist eine interessante Sache. Was hat Demut mit unserem Denken zu tun? Das ist so jetzt meine Frage. Weil der Wortstamm ist irgendwie verwandt. Das sieht man nur im Griechischen natürlich.
Also ich glaube, was mir persönlich sehr geholfen hat, das ganze Konzept zu verstehen, ist die Idee, dass wenn Gott das Beste für mich will, also wenn wirklich das wahr ist, was die Bibel sagt, Gott ist die Liebe und er ist es immer, wenn denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann muss ich ja nicht mehr darüber nachdenken, wie ich jetzt selbst das Beste bekomme. Wenn jemand anderes für mich denkt, habe ich Kapazität für andere zu denken. Und ich glaube, das ist, dieser Gedanke wird oft ein bisschen übersehen. Es geht immer, sei demütig, ja, denk nicht so viel an dich selbst. Aber diese nagende Frage ist oft, ja, wer denkt dann an mich? Und ich glaube, man kann erst dann wirklich von Herzen demütig sein, wenn man in der Ruhe und der Gewissheit, also in der Gewissheit ruht, es gibt jemanden, der so vollständig an mich denkt, dass ich mich jetzt auf andere konzentriere. Und ich glaube, das ist eigentlich die Atmosphäre des Himmels. Ja. Weil Gott an uns denkt, können wir an andere denken. Und der Satan hat das gebrochen, indem er jetzt plötzlich gedacht hat, wer weiß, ob Gott mir das Beste gibt, ich will es mir selbst nehmen. Ja, das ist dann das Gegenteil.
Das hat also auch sehr viel mit dem Selbstwert zu tun. Weil wenn ich mir bewusst bin, da ist jemand, der gibt mir voll den Wert. Und da ist jemand, der liebt mich schon zum Maximum. Und ich kann da jetzt an meinem Verhalten nichts daran ändern, dass er mich liebt oder auch an meinem Wert nichts ändern, den er mir gibt, weil er hat ja sein Leben für mich gegeben und das ist das Höchste, was er mir geben kann. Dann darf ich auch so ein Stück weit zur Ruhe kommen. Und dann darf ich so ein Stück weit auch auf den anderen dann schauen, dann habe ich auch Platz für den anderen und dann zählt nicht nur meine Meinung und ich setze mich durch, sondern dann ist das Zuhören wichtig und auch das Verstehen, was der andere braucht. Und dieses Fokussiertsein auf dem anderen, das ist ganz wichtig hier.
Da will ich gleich einmal einhaken. Ja? Wenn ich jetzt so einen Minderwertigkeitskomplex habe, also mit meinem Selbstwert ein Problem habe, mich selbst entwerte, werde ich dann überhaupt in der Lage sein, den anderen zu lieben? Werde ich dann überhaupt in der Lage sein, demütig zu sein?
Also mir ist das mal aufgefallen hier in Johannes 8 bei Jesus, weil Jesus ist ja das Musterbeispiel für Sanftmut und Demut. Und er sagt, ich aber suche in Vers 50, ich aber suche nicht meine Ehre. Und jetzt kommt's. Es ist einer, der sie sucht und errichtet. Es gibt jemanden, der meine Ehre sucht. Und weil Gott sich um meine Ehre kümmert, muss ich mich nicht um meine Ehre kümmern. Ich kann mich um Gottes Ehre kümmern. Ja. Ja, und das ist genau dieser Gedanke, der hier drin steckt. Das heißt, es bringt auch nichts, wenn ich jetzt versuche, mich selbst so sehr zu lieben, dass ich irgendwie jetzt mich selbst toll finde. Naja, was ja oft so der Strohhalm ist, den man den Leuten gibt. Ja, liebt dich ein bisschen mehr selbst. Das ist nicht das Ding. Wir brauchen die Liebe Gottes. Nur die füllt uns. Und dann können wir auch wirklich demütig sein.
Ja, und ich glaube, alle diese Beweggründe, die hinter dieser Selbstsucht stehen und hinter diesem ganzen Egoismus, ist, dass man vielleicht irgendwo Angst hat, dass man selber zu kurz kommt. Und das alles, das ist erledigt. Diese Gedanken, die hören automatisch auf, wenn ich erkenne, wie sehr Gott mich liebt, welchen Wert ich in Gottes Augen habe, was er bereit war, alles für mich zu tun. Und damit, wie du es richtig ansprichst, das ist ein interessanter Gedanke, finde ich, dass ich damit dann praktisch die Kapazitäten freikriege, um mich um andere zu kümmern. Vorher bin ich ständig mit mir selber beschäftigt und da bleibt nichts mehr übrig für den Rest der Welt. Und diese Kapazitäten werden frei und dann kann ich auf andere schauen.
Wir haben jetzt von Jesus gesprochen, von Mose und so weiter. Fällt euch irgendjemand aus der heutigen Zeit ein, aus eurer Verwandtschaft oder aus der Gemeinde oder wo auch immer, wo ihr sagt, da habe ich eine Situation erlebt, wo jemand wirklich demütig agiert hat? Also ich will euch von meiner Mutter erzählen. Ja? Die ist schon seit 20 Jahren verstorben. Und wie wir Kinder, wir sind zu dritt gewesen als Kinder, noch klein waren, gab es am Sabbat immer eine Nachspeise, einen Nachtisch. Und meine Mutter hat immer ganz genau drauf geschaut, dass jeder ein gleich großes Stück vom Kuchen bekommen hat, dass sich ja niemand da ungerecht behandelt fühlte. Und dann hat meine Mutter was getan, was mich bis heute sozusagen bewegt. Sie hat von ihrem Stück noch ein Stück abgeschnitten und uns Kindern gegeben. Und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, warum sie das tut. Ja. Aber wenn ich an Demut denke, dann denke ich an diese Situation, die ich mit meiner Mutter früher, vor vielen Jahren, als Kind erlebt habe. Und so klein diese Geschichte ist, irgendwie verbinde ich die immer mit Demut. Fällt euch sonst irgendjemand ein oder irgendeine Situation, die ihr erlebt habt?
Mir fallen Geschichten von unseren Pionieren ein, wenn ich da an John und Evans Andrews denke, wie er da im Sterben liegt in Basel und dann seinem Schwager quasi einen Brief schreibt, ja, dem Ryan Smith, und er weiß genau, wenn jetzt Andrews stirbt, er hat ja Tuberkulose und er weiß, es wird nicht mehr besser, hat ihm einen Brief geschrieben, sehr vertraulich natürlich und sehr privat. Aber hat er darauf hingewiesen, dass wenn es dann darauf ankommt, dass dann für ihn ein Nachwort in der Zeitschrift erscheint, dann soll sie kurz gehalten werden. Er wünschte sich so ein Drittel einer Spalte und der Reverend Hal war damals dreispaltig. Das war so sein Anliegen gewesen. Ralph Smith konnte sich nicht dran halten. Er hat dann geschrieben natürlich. Aber er war wirklich auch einer, der das dann auch gelernt hat. Und vor kurzem habe ich auch herausfinden dürfen, dass er, sie wollten ihn ja schon 1883 nach Europa schicken, und dass Andrews sich da nicht wirklich für würdig gesehen hat. Mhm. Und das deswegen noch nicht dazu kam. Und er noch Zeit brauchte, darüber nachzudenken. Mhm. Und dann 1884 gegangen ist.
Ja. Da gehen also wieder Demut und Bescheidenheit Hand in Hand sozusagen. Mhm. Okay, schauen wir vielleicht hier weiter. Gehen wir zum Vers 5. Josef, würdest du uns den vorlesen? Philipper 2, Vers 5.
Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war.
Also jetzt nimmt Paulus ein Beispiel her, wie Demut wirklich funktioniert. Und er spricht hier wieder, gesinnt sein, so wie Jesus. Da haben wir wieder dieses gleiche Wort im Griechischen. Ja. Wie war Jesus gesinnt? Das wissen wir von ihm, von den Evangelien. Wir haben schon gesagt, ja, das eine oder andere, aber nennt jetzt einfach ein paar so Stichwörter. Wie hat Jesus gefühlt, gedacht? Wie war seine Gesinnung?
Ich meine, man kann es ja allein daran sehen, dass er die Fülle der Gottheit zur Verfügung hatte und sie nie für sich selbst eingesetzt hat. Mhm. Immer nur für andere. Allein das ist ja schon beeindruckend.
Er hätte können, hat aber verzichtet.
Genau. Ja. Und das ist ja auch einer der Punkte, die jetzt hier dann
die
auch
kommt gleich,
ja, sich selbst entäußert.
Du hast gefragt, wie er gefühlt hat. Er hat mitgefühlt mit den Menschen, so hat man den Eindruck. Mhm. Mitgelitten. Wie oft sehen wir Menschen, denen es nicht gut geht, aber es perlt an uns ab, wie das Wasser an der Lotusblüte. Und das war bei Jesus nicht der Fall. Da hat man den Eindruck, er hat dieses Leiden aufgesaugt und mitgefühlt wirklich mit den Menschen.
Das lesen wir tatsächlich ein paar Mal in den Evangelien, dass Jesus innerlich erschüttert war über diese Volksmenge, die in die Irre geht und nicht zu helfen weiß. Und Jesus kann gar nicht anders. Er muss da eingreifen und helfen.
Was mir mal total beeindruckt ist, in Johannes 1, wenn Jesus aus der Wüste zurückgekommen ist, gerade den Satan besiegt hat in der größten Schlacht des Universums sozusagen, ja. Und er kommt da zurück und dann predigt Johannes und er ist in der Menge. Und als Johannes sogar sagt, unter euch steht einer nicht, ha? Sagt er gar nichts. Also ich meine, was würde passieren, wenn wir Erfahrung gemacht hätten wie Jesus in der Wüste, ja, den Satan persönlich besiegt? Ja, wir würden bestimmt am Sabbat kommen und sagen, hey, lass mich mal 5 Minuten erstmal erzählen. Ja? Und er geht einfach zu einer Predigt von einem anderen und setzt sich hin und hört zu quasi sozusagen. Ja? Und selbst als er sozusagen angesprochen wird, ja, also der Johannes muss 3 Anläufe unternehmen, um damit Leute überhaupt merken, dass er da ist.
Dass Jesus da vortritt und sich dann schlussendlich taufen lässt.
Nach dem
40.
Dann, wo er dann ja 3-mal sagt, siehe das Lamm Gottes. Mhm. Und dann kommen ja Johannes und Andreas ihm hinterher. Nicht wahr? Und er steht da einfach da und macht kein Zeichen, dass er der Messias ist, der getauft ist und der gerade den Satan besiegt hat. Ne?
Und der es auch weiß, dass es ist.
Ja, genau.
Gibt es noch Geschichten? Also ich habe immer das Gefühl, wenn Jesus da einen Leidenden oder einen Hungernden gesehen hat, er hätte ihm lieber das Stück Brot, das für ihn gedacht war, abgegeben und darauf verzichtet, weil er gar nicht anders konnte. Ja, das war seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Demut natürlich
auch. Und vom Sieg der Liebe, heißt es ja, dass das auch schon seine Einstellung als Kind und Jugendlicher war. Das ist ja nicht, was er dann sozusagen von Amts wegen getan hat, sondern so war er einfach.
So war er, das ist der Punkt. Ja. Genau. Das war sein innerstes Wesen, er konnte gar nicht anders. Ja. Okay, lesen wir da vielleicht doch noch ein bisschen weiter. Lesen wir noch einmal den Vers 5, aber lesen wir den ganzen Abschnitt gleich bis zum Vers 8. 5 bis 8. Thomas, darf ich dich noch einmal bitten? 5 bis 8.
Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es auch Christus Jesus war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz.
Ein faszinierender Abschnitt. Mhm. Also ich habe den schon oft gelesen und auch im Griechischen mir angeschaut und es ist so kurz und trotzdem so beeindruckend. Was sind so die Highlights für euch? Das möchte ich euch jetzt fragen.
Mehrere Dinge. Was mir hier gleich immer wieder ins Auge stößt, ist hier in Vers 6 dieses Raub, er hielt es nicht wie ein Raub fest. Gott identisch gleich zu sein, weil er ist Gott, der hier Mensch geworden ist. Und wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, über seine Demut, über seine Gesinnung, über seine Haltung, auch Menschen gegenüber. Er sagt es ja dann auch, ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. So ist Gott. So denkt Gott über uns, so geht Gott mit uns um. Und das ist immer wieder beeindruckend.
Vielleicht mal darauf gleich, ich habe mir das auch mal angeschaut, das wird ja verschieden übersetzt auch in den Bibeln, nicht wahr? Dieses Festhalten, wie sie Schlacht übersetzt, es scheint ja so zu sein, dass im Griechischen das auch bedeutet, er hielt es nicht für einen Raub, im Sinne von, er hielt es nicht für, also wenn man ihn gefragt hätte, hältst du es eigentlich für richtig, dass du Gott gleich bist? Er gesagt, nein, also ja, natürlich, das ist richtig so. Dass also das Vers 6 eigentlich beschreibt, es war nicht unwürdig von, oder wie soll man sagen, er hat sich nicht etwas genommen, was ihm nicht gehört hat.
Ja, angemaßt. Ja.
Er hat es nicht für einen Raub gehalten, für sich, für Gott zu sein. Und dann würde man halt was übersetzen, Vers 7, nichtsdestotrotz hat er sich entäußert. Er hat sich dann trotzdem entäußert. Ja. Dass also Vers 6 eigentlich beschreibt, also in der Schlachter ist es so ein bisschen schon, er hat es so losgelassen. Aber ich verstehe eigentlich Vers 6 so, er ist wirklich Gott, er ist in der Gestalt Gottes. Und er hat es sich auch wirklich für Gott, also das war auch sein Recht. Und jetzt kommt Vers 7, aber er hat das alles losgelassen, er hat es entäußert. Ja.
Also loslassen, das ist jetzt vielleicht ein gutes Stichwort hier, um auch die Demo zu beschreiben. Ja. Also ich stelle mir so einen Heiden, einen Griechen der damaligen Zeit vor, wenn man dem etwas erzählt von einem Gott, der seine Göttlichkeit freiwillig abgibt, der muss gesagt haben, das gibt's nicht. Unmöglich, undenkbar. Ja. Also Ich staune, wie mutig Paulus das auch so beschreibt, wie es war. Ja? Obwohl das manche wahrscheinlich so nicht hätten verstehen wollen oder können. Ja,
vor allem, das ist ja eine interessante Frage, was genau hat er jetzt losgelassen, was hat er sich äußert, weil wir ja auch davon ausgehen, dass er trotzdem ja Gott geblieben ist. Ja, er ist ja in der Morphe, er ist ja in der Gestalt Gottes und da ist er ja auch. Aber er hat etwas losgelassen, er hat quasi sozusagen das Recht, das damit verbunden ist, ja, die Privilegien, manche übersetzen auch, er hat sich selbst beraubt sozusagen, ja. Also es ist nicht für einen Raub gehalten, Gott, aber er hat es sich selbst beraubt, er hat quasi das von sich gegeben. Es war Gott geblieben, aber hat es nicht mehr ausgeübt sozusagen, indem er Mensch geworden ist.
Und wie du sagst, nie für sich selber eingesetzt, sein ganzes Leben über, hier auf dieser Erde. Für mich ist, wenn ich diese Texte lese, ist für mich ein wichtiger Aspekt, und das bewegt mich schon geraume Zeit, einfach, der Weg, den Jesus gegangen ist. Es gibt ja immer wieder so Geschichten oder Filme, wo Menschen, was weiß ich, eine Königin sich also als Dienerin dann verkleidet oder ein König als Diener und wir sehen einfach die Tatsache, seine hohe Position und zu dem bisschen, was er dann wird, dieser Abstand, da steckt was drin. Je größer dieser Abstand ist, umso mehr ist das.
Die Fallhöhe,
ne? Genau, die Fallhöhe. Und da ist eben bei mir dieser Gedanke, dass wir ja überhaupt auch nicht ansatzweise uns vorstellen können, welche Ehre und welche Macht und welche Anbetung Jesus im Himmel von Ewigkeit her hat. Und deshalb können wir auch nicht wirklich begreifen, was dieser Text wirklich bedeutet. Es ist so unbegreiflich. Also das übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Und das ist aber ein wichtiger Punkt. Ja. Weil jemand, dem es vorher schon nicht gut geht, dann sagt, ja, okay, dann mache ich halt das, ist jetzt auch nicht so viel schlechter. Aber es gibt einen größeren Schritt, kann man gar nicht tun. Der dunkelste Platz im ganzen Universum, vom Thron Gottes, direkt von Anbetung von Myriaden von Engeln und dann das, Bethlehem.
Ja. Also Golgatha. Keine Ahnung, wie viele Millionen oder Milliarden oder Myriaden Engel es da oben im Himmel gibt. Ne? Aber die haben ihm alle jeden Wunsch von den Lippen abgelesen, so nach dem Motto. Und er sagt, na, ich verzichte drauf. Mich fasziniert da im Vers 7, er machte sich selbst zu nichts, steht da in meiner Elberfelder. Ja. Oder im Vers 8, er erniedrigte sich selbst. Ja. Da hat ihn keiner dazu gezwungen. Der hat es völlig freiwillig gemacht.
Das finde ich auch so faszinierend, wenn die Bibel über die Erniedrigung Jesu spricht, dass er Mensch wird, dass er stirbt, macht sie ganz deutlich, das ist sein eigener Wunsch. Wenn sie dann über spricht, über sein hohes priesterliches Amt und seine Einsetzung, nicht wahr, dann sagt es, er hat sich nicht selbst beigelegt. Ja. Also ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass Jesus den Plan dem Vater
vorgetragen hat, ich würde gern für die Menschen sterben, nicht mit der Berechnung, aber dann werde ich ja Hohepriester und dann werde ich König der Könige, ja, sondern dass er wirklich bereit war, sein Leben zu geben und der Vater gesagt, aber dann, dann mache ich dich zum König der Könige und also dann bekommt, dann wirst du erhöht, dann wie es dann in Vers 9 steht. Ja. Das zeigt sich die Gesinnung von Jesus.
Ich meine, mir ist auch noch da im Vers 8 aufgefallen, dass da steht, er wurde gehorsam bis zum Tod. Mhm. Ich meine, dass er am Kreuz stirbt, das ist gut neutestamentlich, aber dass hier auch der Gehorsam eine Rolle spielt. Und ich habe mich dann beim Lesen gefragt, was hat jetzt der Gehorsam mit der Demut zu tun? Gehören die zwei Begriffe doch irgendwie zusammen? Wenn ja, wie? Ja?
Naja, ich meine, Gethsemane zeigt uns, er hat ja auch manchmal durchaus eine andere Option gesehen. Und jetzt zu sagen, ich verzichte, ich meine, er hätte das Recht gehabt, in den Himmel zurückzugehen. Ich verzichte auf mein Recht, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Da sehen wir, wie Demut und Gehorsam aus Liebe, wie das dann zusammenkommt. Und das Interessante ist ja, dass der den Ungehorsam erfunden hat, der den Gesetzesbruch erfunden hat, das ist uns ja, denke ich, bekannt, Jesaja 14, genau das Gegenteil. Die beiden Texte finde ich oft, Jesaja 14, ne, und Philipper 2, die sind ja quasi wie zwei Vektoren, die gegeneinander laufen, genau das Gegenteil. Und auch heißt es ja, in deinem Herzen, ich, hinauf, 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 ne, Gott gleich zu werden. Und hier haben wir jemanden, der ist Gott gleich. Und der macht genau das Gegenteil. Der eine erfindet den Ungehorsam, der andere zeigt uns echten Gehorsam. Ne?
Ich meine, ich sehe das auch in Verbindung mit Vers 7, wo es ja heißt, er wurde den Menschen ähnlich, wenn man das jetzt wirklich übersetzen möchte, homo joma, ne, die Ähnlichkeit. Da war so durchaus etwas, auch wenn er ganz Mensch war, was ihn doch noch von uns als Mensch unterschied. Und natürlich, Gehorsam ist etwas, was wir ja auch lernen müssen. Das haben wir nicht von Natur aus. Ja. Mhm. Das kriegt man nicht gleich mit in die Wiege gelegt. Da kommen wir alle als Egoisten auf die Welt. Da ist uns ja die Hochmut ins Herz gelegt, ja nicht die Demut. Und da müssen wir gehorsam lernen.
Also ich sehe da mehrere Schritte. Zuerst ist er absolut ident wie Gott Vater. Dann erniedrigt er sich um eine Stufe und wird zuerst einmal Mensch. Und dann erniedrigt er sich noch einmal und stirbt am Kreuz. Das war der schmählichste Tod, den man sich überhaupt nur vorstellen kann in der damaligen Zeit. Also er nimmt einen Schritt nach dem anderen bergab, nicht die Karriereleiter hinauf, sondern hinunter. Ja, warum tut er das? Ja, das ist Demut, das ist Liebe, das ist Barmherzigkeit, genau diese Begriffe, die da in diesem Abschnitt auch auftauchen.
Ja, das ist das Wesen der Liebe. Sie denkt nicht an sich selbst, sie sucht nicht das Ihre.
Ja, ja. Ich meine, wenn ich so frage, warum tut er das? Wir wissen es, ja. Um unseretwillen. Ja? Das ist die einzige Antwort, die uns dann noch überbleibt.
Es war nicht für ihn. Wahrlich nicht.
Lesen wir auch noch die Verse 9 bis 11. Auch wenn der Lektionsschreiber da nicht so explizit auf diesen Abschnitt da eingeht. Wer möchte lesen? 9 bis 11. Josef, du machst das gut, danke.
Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Ich habe da diesen ersten Begriff da im Vers 9 gleich zu Beginn ein bisschen genauer angeschaut, wie der in den Übersetzungen übersetzt wird. Die Lutherbibel sagt, er wurde erhöht. Elberfelder sagt, er wurde hoch erhoben. Das scheint schon fast eine Steigerung zu sein. Wie steht es da so schön bei euch in der Schlachter?
Erhöht. Über alle Maßen.
Über alle Maßen erhöht. Also, um ehrlich zu sein, hier gefällt mir die Schlachter noch besser als die Elberfelder. Ja.
Kommt vor.
Genau das trifft's hier. Ja, ja. Genau das trifft's hier. Tapainophrosyne. Kannst du dich erinnern, die Demut? Tapaino, das heißt niedrig sein. Und hier kommt das Gegenteil. Hoch. Ja, hoch, höher. Und Paulus sagt nicht nur hypso, das heißt schon erhöhen, sondern er sagt hyperhypso, also über, drüber erhöhen. Über alles. Also er steigert dieses Wort, das schon hoch heißt, noch einmal. Es wird fast zum Superlativ, würde ich sagen. Ja, und das ist doch ein spannender Aspekt in dieser Geschichte.
Und es zeigt wieder die Parallele zu Jesaja 14, der will sich erhöhen und wird hinabgestoßen.
Ja, genau. Ja,
und hier ist jemand, der ist bereit,
alles aufzugeben und er wird über alle Maßen erhöht. Ich sage immer in den Bibelstunden, es gibt genau zwei Prinzipien im Universum. Entweder ich erhöhe mich auf Kosten von anderen oder ich erniedrige mich zugunsten von anderen. Und diese beiden Prinzipien sind unvermischbar.
Ja.
Und quasi unser ganzes persönliches Leben, unsere Familien, Gemeinden, Weltgeschichte, alles lässt sich letztlich aus diesem Gegeneinander dieser beiden Prinzipien erklären. Das sind die beiden großen Prinzipien, die diese Welt ja, in Spannung halten sozusagen.
Genau.
Wenn wir da in Vers 10 und in den Vers 11 noch einmal hineinschauen, jedes Knie wird sich beugen, jeder wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Habt ihr da irgendwie einen Paralleltext, der in euren Bibeln angeführt wird?
Angeführt ist aber, mir kommt Offenbarung 4, oder?
Mhm. Ja.
Ganz am Ende, wo es, also vom Ende vom Kapitel 4. 5, Entschuldigung, natürlich, also 4 und 5, ja, also die Intronisation von Jesus, der geschlachtet ist, ja, als Lamm und hat sie erkauft und dann heißt es ja in Vers 13, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ja. Offenbarung 5 habe ich da auch als Paralleltext angeführt, aber ich habe noch einen anderen Text, das wäre Jesaja 45, die Verse 23 und 24.
Haben wir auch, ja.
Jesaja 45. Mhm. Was steht denn dort in Jesaja 45? Also da gibt es tatsächlich auch dieses mit den Knien und das Bekennen. Genau. Ja. Aber es ist trotzdem ein kleiner Unterschied. Ja. Hast du es gerade aufgeschlagen?
22 und 23?
Jesaja 45, 23 und 24. Ja.
Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur an dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke.
Mhm. Herr, wie ist das bei dir geschrieben?
Ja, groß.
Also hier geht es um den Gott des Alten Testaments. Ja. Mhm. Jahwe.
Jahwe, genau.
Oder wie die sagen, Jehova sagen Jehova, ja?
Adonai.
Und das wird hier jetzt auf
Jesus bezogen.
Jesus bezogen im Philipperbrief. Also, das ist nicht die einzige Stelle, wo Paulus das macht, dass er einen alttestamentlichen Text, wo es vom Herrn spricht, in Großbuchstaben geschrieben im Alten Testament, wo er das dann hernimmt, um es auf Jesus anzuwenden, ja? Also, er sagt, Jesus hat sich wahnsinnig erniedrigt, selbst freiwillig, aber er ist genauso wie der in diese gleiche ursprüngliche alte Position, Gott ident gleich zu sein, wieder erhoben worden.
Ich habe aber noch einen anderen Unterschied bei dem, was der Christopher gerade genannt hat, diesem Text. Da geht es darum, dass Wesen aus Dankbarkeit sich vor Jesus beugen, ihre Knie vor Jesus beugen. Hier im Vers 23, da hat man den Eindruck, dass da sind Wesen dabei, die erkennen müssen, dass sie den falschen Weg gegangen sind. Sie fallen nicht aus Achtung und wie soll ich sagen, aus Ehre aus Liebe nieder, sondern eigentlich widerwillen und sie müssen es dennoch tun.
Überwältigt
von den Tatsachen, die das ganze Leben lang in die falsche Richtung gelaufen sind, angeführt von Satan selber, in die falsche Richtung gelaufen sind, dass sie alles bekämpft haben, aber letztendlich doch anerkennen müssen, dass Jesus derjenige, der Einzige ist, dem wirklich die Ehre gebührt.
Ja. Thomas, du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
Ja? Schon. Es ist ja dieser Gedanke, dass Jesus angebetet wird, was ja manche in Frage stellen, aber dieser Abschnitt macht das ja durchaus deutlich, schon allein, wenn es darum geht, die Knie zu beugen. Jetzt kannst du vielleicht auf ein Wort, ja, steht ja nicht proskeneo oder so, steht was anderes, ich würde das niederknien, aber trotzdem bedeutet es genau das, dass Jesus angebetet wird, weil er ja Gott ist.
Richtig, ja.
Und dass tatsächlich dann auch dieses Bekenntnis kommt, er ist der Christus, also der Messias, und er ist der Herr. Das steht ja in diesem Zusammenhang. Ich glaube schon, als Paulus das schreibt, dann hat er das Alte Testament im Kopf, dass er vielleicht sogar auch an diesen Texten Jesaja denkt.
Ja, mit Sicherheit, ja. Und es zeigt ja auch, gerade und denke ich, ja, Paulus macht ja genau diese Verbindung zu Jesaja auch mit den Ungläubigen, die ihn auch bekennen werden. Das zeigt ja, was für einen riesigen Bogen auch in die Endzeit er spannt. Also das ist ja quasi die Beschreibung des gesamten großen Kampfes sozusagen. In wenigen Versen. Ja, bis dann zu dem Punkt, wo Gott in Offenbarung 20 Sünde und Sünde ausrotten kann, weil sie auch zustimmen.
Genau,
ja,
weil sie selber erkannt haben.
Wartet auf den Punkt, dass sie selbst das auch verstehen, dass sie so nicht leben können.
Ja.
Wir müssen bald zum Schluss kommen. Zwei Fragen hätte ich noch. Ja? Das ist ja auch ein christologisch sehr spannender Abschnitt. Was lernen wir da für die Christologie? Versuchen wir das nur so in ganz kurzen Stichwörtern zusammenzufassen. Was lernen wir christologisch über Jesus hier?
Vieles. Also er ist Gott. Das wird hier ganz klar gemacht. Und er ist auch ganz Mensch. Er hat also auch eine Natur angenommen, die er vorher noch nicht hatte, die menschliche Natur, die er offensichtlich behält, weil er weiterhin ja dann erhöht wird.
Und er hat eine Demut gezeigt, die wir imitieren können in seiner Kraft.
Die Vorbildwirkung.
Seine Geisteshaltung ist eine, die auch wir im Herzen haben können.
Eben dieses Vorbild, das er gegeben hat, um uns den Weg zu zeigen, den wir gehen sollen, eben auch. Ihm nachfolgen. Wir müssen nicht selber den Weg neu erfinden, sondern Jesus hat ihn schon, ist ihn vor uns gegangen. Wir brauchen nur in seinen Fußstapfen zu wandern.
Und er ist der Herr. Und wenn wir das bekennen, dass er der Herr ist, dann geben wir Gott die Ehre. Was interessant ist, für Offenbarung 14, ja, gibt Gott die Ehre. Nicht nur, indem wir was essen und trinken, sondern auch, indem wir Jesus als Herrn in unserem Leben bekennen. Ja.
Was lernen wir in diesen Versen, die wir heute gelesen haben, über die Demut? Das wäre meine letzte Frage. Auch wieder so ganz stichwortartig, fassen wir zusammen. Was lernen wir über die Demut? Jesus ist unser Vorbild, das ist keine Frage.
Ein göttliches Prinzip.
Ja.
Demut wird uns vielleicht was kosten.
Oh ja.
Das hat Jesus auch was gekostet.
Ja. Absolut.
Ja, es verlangt ein Opfer. Ja, und es ist immer wieder auch herausfordernd. Das gelingt nicht einfach so. Sich immer wieder neu auch bewusst machen, weil das Prinzip ist ja, durch Anschauung werden wir verwandelt. Das heißt, ich schaue auf Christus und er wird mich verändern. Ja. Ja.
Aber das Ziel ist etwas ganz Tolles, nämlich wenn die Gemeinde Demut lernt, wird sie in Einheit Gottes Charakter repräsentieren. Ja, sie wird eines Sinnes sein. Und dann kann natürlich die Mission auch ganz anders, eine ganz andere Durchschlagskraft haben, sag ich mal.
Klingt so ein Stück Himmel auf Erden, oder?
Ja, das ist es ja letztendlich.
Stell dich eine Gemeinde vor, wo diese Demut gelebt wird.
Ein Tempel des Heiligen Geistes.
Also diese Sucht, diese gleiche Gesinnung, das ist bei mir irgendwo so ein bisschen hängen geblieben. Das hat was mit meinem Denken auch zu tun. Ich habe das Gefühl, ich muss es mir bewusst vornehmen, gedanklich, demütig zu sein.
Wie der ganze christliche Glaube etwas absolut Logisches ist. Etwas, was nicht bloß mit Gefühlen zu tun hat und sondern mit ganz bewussten Entscheidungen, die ich durchdenke, von denen ich mich überzeugt habe, dass sie korrekt sind und denen ich dann auch als Überzeugung folgen kann.
Ich wende mich jetzt noch einmal an unsere Zuseher. Probiert in einer Situation, in der ihr die nächsten Tage sicher kommen werdet, ganz bewusst zurückzutreten, demütig zu sein. Versucht das einmal. Mich würde interessieren, wie es euch dabei ergangen ist. Und wenn ihr mutig seid, dürft ihr das auch in unsere Kommentare hineinschreiben. Vielen Dank. Lieber Thomas, darf ich dich bitten, noch mit uns zu beten?
Machen wir das. Allmächtiger Gott, im Namen Jesu kommen wir zu dir. Wir haben nachgedacht über Demut. Und wir sind hier ganz klar zu der Erkenntnis gekommen, dass es uns immer wieder vor die Herausforderung stellt. Von Natur aus sind wir es nicht. Von Natur aus wollen wir immer wieder uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Aber du kämpfst doch für uns. Du gibst uns den höchsten Wert. Du schenkst uns deine Liebe. Und wir können durch unser Verhalten nichts an deiner Liebe ändern. Du liebst uns zum Maximum. Und natürlich gibst du uns auch den hohen Wert, denn was wir hier auch gelesen haben, bestätigt erneut, du hast dein Leben gegeben für uns, um uns auch dahin zu setzen, diesen Wert zu geben, sodass wir auch andere mit deinen Augen sehen. So bitten wir dich, Herr, verändere unser Leben, verändere unser Denken, verändere unser Herz, dass wir den anderen mit deinen Augen sehen, andere Menschen so wertschätzen, wie du uns wertschätzt, andere so lieben, wie du sie liebst. Dass es gelingt, in deiner Gemeinde eines Sinnes zu sein. Dass es gelingt, tatsächlich den anderen höher zu achten als uns selbst. Hab Dank dafür, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen